Ja, ihr hattet ja letzte Woche in der Predigt gehört, wie Gott wirkt und dass der Apostel Paulus es so schön vergleicht, nämlich mit den ersten Versen in der Heiligen Schrift. Da war die Erde finster geworden und Gott sprach, es werde Licht, und das Licht, es schien hervor, es war sofort da. Der Apostel Paulus sagt es hier im Vers 6, so, der Gott, der aus der Finsternis Licht leuchten ließ, er ist es, der in unseren Herzen geleuchtet hat zum Lichtglanz der Erkenntnis der Herrlichkeit Gottes im Angesicht Christi. Und da geben sich natürlich jetzt für uns auch vielleicht beim einen oder anderen Fragen. Wie hell ist es denn? Ich meine jetzt nicht hier im Raume, sondern wie hell ist es in meinem Leben? Vielleicht haben sich die Korinther das auch gefragt. Ihr wisst ja auch, die Gemeinde in Korinth würden wir vielleicht nicht als Vorbildgemeinde zitieren wollen. Aber trotzdem erwähnt Gottes Wort die Zustände dort. Manch einer in Korinth hat sich vielleicht gefragt, worin unterscheiden wir, oder wenn er es persönlich gesagt hat, worin unterscheide ich mich eigentlich als Gläubiger von dem Ungläubigen? Dort gab es Schwierigkeiten. Da kam sicher auch die Frage bei dem einen oder anderen auf, warum lässt Gott bei Christen, bei uns in der Gemeinde, so viele Schwierigkeiten zu? Vielleicht hat einer noch weitergedacht und sich die Frage gestellt, wie ist das überhaupt in meinem Leben als Christ? Wo gibt es, wo geschieht echtes Wachstum bei mir? Und ein anderer mag sich noch gefragt haben, ja, der Apostel Paulus hat doch gesagt, wir Christen werden verändert in das Bild von Jesus Christus. Was verändert sich bei mir? Was geschieht da? Wir wollen heute einige Verse lesen, die, denke ich, eine Antwort darauf geben. Hier im 2. Korintherbrief, Kapitel 4, ab Vers 7 bis Vers 18. Da schreibt der Apostel, 2. Korinther, Kapitel 4, ab Vers 7. Wir haben aber diesen Schatz in irdenen Gefäßen, damit die überragende Kraft von Gott sei und nicht von uns. Wir werden überall bedrängt, aber nicht erdrückt. Wir kommen in Verlegenheit, aber nicht in Verzweiflung. Wir werden verfolgt, aber nicht verlassen. Wir werden niedergeworfen, aber wir kommen nicht um. Wir tragen allezeit das Sterben des Herrn Jesus am Leib umher, damit auch das Leben Jesu an unserem Leib offenbar wird. Denn wir, die wir leben, werden beständig dem Tod preisgegeben um Jesu willen, damit auch das Leben Jesu offenbar wird an unserem sterblichen Fleisch. So ist also der Tod wirksam in uns, das Leben aber in euch. Weil wir aber denselben Geist des Glaubens haben, gemäß dem, was geschrieben steht, ich habe geglaubt, darum habe ich geredet, so glauben auch wir und darum reden wir auch. Da wir wissen, dass der, welcher den Herrn Jesus auferweckt hat, auch uns durch Jesus auferwecken und zusammen mit euch vor sich stellen wird. Denn es geschieht alles um euretwillen, damit die zunehmende Gnade durch die vielen den Dank überfließen lasse zur Ehre Gottes. Darum lassen wir uns nicht entmutigen, sondern wenn auch unser äußerer Mensch zugrunde geht, so wird doch der innere Tag für Tag erneuert. Denn unsere Bedrängnis, die schnell vorübergehend und leicht ist, verschafft uns eine ewige und über allen Maßen gewichtige Herrlichkeit, da wir nicht auf das Sichtbare sehen, sondern auf das Unsichtbare. Denn was sichtbar ist, das ist zeitlich. Was aber unsichtbar ist, das ist ewig. Ich habe drei Punkte gefunden, die vielleicht Antwort geben auf die Fragen. Und ich nehme an, der eine von euch hat vielleicht die eine oder andere Frage schon mal erwogen. Drei Dinge. Und das erste, was ich gefunden habe, das lesen wir schon in Vers 7. Da sagt der Apostel etwas von einem Schatz in irdenen Gefäßen. Ich würde es so bezeichnen, wir haben hier eine Verpackung und wir haben einen wertvollen Inhalt. Paulus sagt dazu Schatz. Wir haben aber diesen Schatz in irdenen Gefäßen. Denn damals wussten die Korinther sehr gut, was irdene Gefäße sind. Damals gab es nicht so wie heute so leicht die Möglichkeit, Verpackung herzustellen. Die Menschen benutzten sehr oft Tongefäße. Das waren dann Schalen, Ölleuchten, Krüge, um Dinge aufzubewahren. Im Römischen Reich gab es damals viele Tongefäße, die man als Behälter eben nutzen konnte, als irdene Behälter. Da waren Flüssigkeiten darin, Wasser oder Öl, Lebensmittel wurden aufbewahrt, Getreide zum Beispiel, Käse, Oliven. Auch Wertgegenstände wurden da hineingetan. Münzen, Schmuck oder Schriftrollen. Ja, wissen wir ja, die Schriftrollen, die gefunden wurden, sind bei Qumran, waren in solchen Gefäßen. Gebräuchliche Lampen, die waren aus Ton gefertigt und sie bestanden meist aus billigen Tonkrügen. Und dann tat man eben Öl hinein, vielleicht Olivenöl, einen Docht, der schwimmen konnte. Dann hat man das angezündet und so hatte man Licht im Haus, ja, eine Lampe. Diese Gefäße, diese Töpfer waren, sie waren leicht zu erwerben und gingen natürlich auch schnell mal wieder zu Bruch. Sogar so, dass man Scherben von diesen Gefäßen noch heute mühelos in vielen alten Ruinen findet. In Rom beispielsweise gibt es einen Berg, der Monte Testaccio, oder sagen wir Hügel dazu, der besteht vollständig aus solchen Tonscherben. Man kann also sagen, das war damals die Müllkippe der Antike für solche Artikel. Er besteht also aus Scherben, aus Amphoren oder anderen Gefäßen, Schalen, Lampen, Krügen. Und man schätzt, dass circa 53 Millionen Amphoren auf dem Hügel sich befinden. Also ihr könnt euch vorstellen, das war ja eine Müllkippe für diese Artikel. Paulus sagt jetzt etwas von einem wertvollen Schatz und eigentlich einer wenig wertvollen Verpackung, wenn man das beides vergleicht. Er bezeichnet die Herrlichkeit Christi, das leuchtende Evangelium, als kostbaren Schatz. Aber welche Verpackung hat der Schatz? Wie stehen die im Zusammenhang oder vielleicht auch im Gegensatz zueinander? Na, vom Wert her ist es ein Gegensatz. Ist klar. Das war damals Massenware, das konntest du überall kaufen, so eine Verpackung, die war eigentlich wenig wert oder fast gar nichts wert. Aber Paulus spricht doch auch von einem Schatz. Ja, wenn wir nochmal an die Verpackung denken, dann wissen wir, die ist aus Erde gemacht. Ja, Lehm oder Ton ist ein Bestandteil eben von Erdstoffen, die sind nicht viel wert. Paulus sagt es hier, es sind irdene Gefäße, wo der kostbare Schatz enthalten ist. Und ich habe ein Beispiel auch gefunden, das uns das vielleicht deutlich machen kann. Den Gegensatz, hier der Schatz, dort die wertlose Verpackung. Ich weiß nicht, wer heute Vormittag gehört hat, das Glockenläuten. Jedenfalls ist es so, es gibt bei uns genügend Kirchen, die haben Glocken. Wir haben sie nicht, aber wir haben Kirchen, die haben solche. Und so eine Glocke, Und die wird auf eine besondere Art hergestellt. Ja, vielleicht denken manche ältere Geschwister jetzt an das Gedicht von Schiller, wo es auch von der Glocke handelt. Ich weiß nicht, mein Vater, ich kann mich noch erinnern, musste das auswendig lernen. Und es gehörte bis 1950 an vielen höheren Schulen zur Pflichtlektüre im Deutschunterricht. Also teilweise eben auswendig gelernt oder zumindest durchgearbeitet. Und das Gedicht beginnt: Festgemauert in der Erden steht die Form aus Lehm gebrannt. Heute muss die Glocke werden, frisch Gesellen sei zur Hand. Und vielleicht sagst du, das kenne ich jetzt aber gar nicht, vielleicht die Älteren, ja. Aber du kennst vielleicht einige Zitate, die sich auf dieses Gedicht beziehen. Von der Stirne heiß rinnen muss der Schweiß. Ist bekannt, ja? Oder drum prüfe, wer sich ewig bindet, ob sich das Herz zum Herzen findet. Wehe, wenn sie losgelassen ist, ein weiteres. Oder wo rohe Kräfte sinnlos walten, da kann sich kein Gebild gestalten. Vielleicht ein längerer Abschnitt, ich glaube, manche kennen das. Gefährlich ist es, den Leu zu wecken, verderblich ist des Tigers Zahn, jedoch der schrecklichste der Schrecken, das ist der Mensch in seinem Wahn. Und was mir besonders gut gefällt, ist der Teil: Wenn die Glock soll auferstehen, muss die Form in Stücke gehen. Ich komme da gleich nochmal drauf zurück. Vielleicht ist heute schon vergessen worden, wie so eine Glocke, so eine schöne große Glocke hergestellt wird. Aber das Prinzip ist eigentlich nicht so schwer. Zunächst mal wird innen aus Ziegeln eine Form gebaut, die ein bisschen ähnlich einer Glocke ausschaut. Ja? Das ist zur Stabilisierung. Dann ist da auch ein Hohlraum drin, also das ist nicht ganz voll, sondern Hohlraum, um zu heizen, um das Ganze dann auch von innen her warm zu machen. Und darauf kommt eine Schicht Lehm. Da wird also ein Lehm wird drauf gestrichen. Wenn man das erledigt hat, kommt eine weitere Schicht, es werden also mehrere Schichten gemacht. Und dann am Ende hat man schon die innere Form, die wird also ganz sauber, glatt abgezogen. Dann kommt ein Trennmittel drauf. Wenn das Trennmittel dann drauf ist, wenn es schön sitzt, kommt wieder ein oder mehrere Schichten Lehm und außen dann der sogenannte Mantel, das ist dann eher grober Lehm, Erde, und dann lässt man das Ganze richtig warm werden. Das heizt man auf, man hat also zweimal eine Trennschicht, man hat mehrere Schichten Lehm und dann passiert Folgendes. Noch ist ja keine Glocke da, noch ist alles Irden, Erde. Dann wird sogar noch außen Erde draufgetan, es wird also sehr heiß, dauert ganz lange Zeit, bis das Ganze hart ist. Dann macht man das wieder auf und schlägt einen Teil der Lehmschicht ab. Den Mantel, der festgebrannt aus Lehm ist, den kann man jetzt wieder draufsetzen. Und was passiert ist, man hat einen Hohlraum zwischen einer inneren und einer äußeren Lehmschicht. Und genau in diesen Hohlraum wird das Metall der Glocke eingegossen. Das heißt also, der Glockenmeister erhitzt Kupfer, erhitzt Zinn, das Ganze wird in einem genau richtigen Verhältnis gemischt und bei der rechten Temperatur fließt diese Mischung hinein in diese Glockenform. Ja, die heißt übrigens falsche Glocke, also da, wo früher Lehm war, wo vorher Lehm war, ist jetzt Hohlraum und da fließt das Metall hinein und über einige Tage bzw. Wochen, das hängt ein bisschen auch von der Größe ab, erstarrt dann die Glocke. Der Glockenmeister weiß ziemlich genau, wann Zeit ist, das Ganze zu betrachten. Aber was er nicht weiß, ist, klingt die Glocke auch wirklich? Kann die Glocke das, wofür sie gedacht war, nämlich einen richtigen Ton geben? Und was ist da zu tun? Nicht nur der Meister, sondern auch seine Gesellen müssen her, müssen zur Glocke, wenn sie dann die richtige Temperatur wieder erreicht hat, wenn sie abgekühlt ist, und müssen den Lehm langsam runterklopfen, runterschlagen. Ja, der Mantel muss weg. Die Erde ist weg, der Mantel muss weg. Ich glaube, das haben wir auch zu Weihnachten. Das nennen wir ein bisschen anders. Bei uns heißt es entpacken oder die Verpackung entfernen. Du könntest dir vorstellen, wenn die da so vorsichtig schlagen, immer wieder ein Stück von dem harten, gehärteten Ton runterhauen, irgendwann kommen sie mir auf dieses schön glänzende Metall der Glocke. Meine Frage ist, und das führt uns vielleicht auch zu einer Antwort, wenn entpackt wird, worin besteht eigentlich der Wert der Glocke? Sicherlich nicht im Ton. Der ist vom Materialwert her am geringsten. Aber ich traue mich zu sagen, auch nicht alleine im Kupfer und Zinn, nicht alleine im Metall. Das ist wichtig, lässt die Glocke schön glänzen und wenn es gelungen ist, dann klingt sie auch wunderschön. Aber ich denke, das Wesentliche bei der Glocke besteht in der Form und der Güte der Verarbeitung. Ja? Kupfer und Zinn mischen, das kann vielleicht jeder. Aber so eine wunderschöne Form hinbekommen, die einen herrlichen Ton gibt, dazu braucht es einen Meister. Der heißt auch zu Recht Glockenmeister. Fällt dir was auf? Ist es ähnlich bei uns Christen? Das Äußere, sagt Paulus, das vergeht. Das ist irdisch, das ist Vergängliches, wenig Wertvolles. Das Innere ist wichtig. Und das, was der Meister mit dem Inneren macht, wie er es formt, wie er darauf Acht gibt, dass es passend ist. Wie wird es jetzt getan? Bei der Glocke ist uns klar, der Meister und seine Gesellen müssen den Lehm runterhauen. Da muss was weggenommen werden oder entpackt werden. Lesen wir mal die nächsten Verse, wo Paulus das beschreibt. Wie sagt er ab Vers 8? Er schreibt ja, wir sind überall bedrängt. Vers 9. Nee, er sagt sogar noch weiter, wir werden verfolgt. Wir sind in Verlegenheit. Vers 10, tragen alle Zeit das Sterben Jesu an unserem Leib. Wir sind niedergeworfen. Und so weiter. Also da zeigt er mal auf, das sind die Schwierigkeiten, die er, und er sagt ja, wir und seine Begleiter erleben. Aber dann schreibt er immer etwas dazu. Also wenn er das eine schreibt, nehmen wir ein Beispiel, er schreibt, wir sind bedrängt, überall, aber nicht erdrückt. Wir sind in Verlegenheit, aber nicht in Verzweiflung. Verfolgt, aber nicht verlassen. Niedergeworfen, kommen aber nicht um. Also er hat immer so Gegensatzpaare. Er zeigt, das eine, was uns geschieht, ist da, aber es ist auch immer so, dass es nie unmöglich ist, hier das Feld zu behalten. Ich glaube, bei der Glocke wäre es uns klar, wenn die jetzt da mit einem Presslufthammer anmarschieren würden und würde Gefahr bestehen für die Glocke selbst, da würde der Meister sofort sagen, stopp, so nicht. Ihr müsst vorsichtig schlagen. Die Glocke muss doch erhalten bleiben. Die muss doch nachher gut klingen. Die muss doch dann ihren Zweck erfüllen. Runterschlagen ja, aber nicht beschädigen. Und so lese ich das hier auch. Paulus sagt quasi, habe Mut, sei mutig. Die Kraft zum Wachstum, die Kraft, dass du als Christ lebst, die kommt nicht von dir. Du hast einen Meister, der auf dich Acht gibt. Die Kraft ist in jedem Christen vorhanden, auch wenn du dich selbst vielleicht als wertlos siehst. Sagst vielleicht, ich bin eigentlich auch nicht viel wert. Was kann ich schon Großes tun? Stimmt, in einer Weise ja. Es ist so wie beim Ton, wie beim Lehm, wie bei dieser Erde, die eigentlich nichts wert ist. Aber das Entscheidende ist, womit die Erde gefüllt worden ist und wer darauf Acht gibt, dass einmal etwas Kostbares, in meinem Beispiel diese Glocke, entstehen kann. Also wenn du jetzt die Glocke wärst, versuch die mal hineinzusetzen, dann würdest du dich sicher wundern, warum passiert denn das? Warum haut denn da einer ständig an mir da rum? Was arbeitet denn der? Und es scheint sogar so, dass das nicht einfach per Zufall passiert. Ja, manchmal passiert ja irgendwas, wo du sagst, kann ich mir nicht erklären, kann das Zufall sein, aber hier ist es ganz gezielt. Hier ist es sogar unter den Augen des Meisters. Es wird sogar wie absichtlich gemacht. Absichtlich erlaubt Gott, dass an uns, den zerbrechlichen Gefäßen, geschlagen wird, dass manches weggebrochen wird. Und jetzt kommt die große Frage, ist das dann Wachstum? Gib dir doch mal die Antwort bei der Glocke. Wann kommt die herrliche Glocke zum Vorschein? Wenn das Irdene weggetan wird. Also siehst hier den Gegensatz zwischen dem Material von Lehm und dem Material in der Glocke, aber sicher auch zwischen dem, dass bei der Glocke ein Glockengießermeister ist und bei uns der große Meister im Himmel arbeitet. So ist es. Jemand hat mir gesagt, Jesus Christus wird von schwachen und zerbrechlichen Botschaftern weitergetragen. Und ich glaube, das stimmt. Was war denn der Vorwurf in Korinth gegen den Apostel Paulus? Haben wir das im ersten Korintherbrief nicht gesehen? Die haben gesagt, Herr Paulus verspricht was, er kommt mal selber und dann kommt er nicht. Schaut mal, wie schwach. Kann nicht mehr sein Versprechen halten. Sie haben gesagt, wir haben hier Leute, die können so begnadet reden. Und wenn Paulus da, als Paulus da war, ja, was war denn das? Da war ja keine Redekunst, nichts, was uns so ins Auge gestochen wäre oder im Ohr irgendwie was Besonderes gewesen wäre. Und Paulus, schaut mal, sogar krank wird er, der große Apostel, mit Gottes Kraft. Was kann denn Paulus antworten? Ich glaube, damals wie heute würde er sagen, das Evangelium basiert doch nicht auf denen, die das Evangelium überbringen, auf den Botschaftern, sondern der Wert des Evangeliums liegt doch in Gott, der es verkündigen lässt, in Gott, der dahinter steht, in dem Licht, das in uns aufgeleuchtet ist. Es stimmt sogar, wir Botschafter, würde Paulus sagen, wir Überbringer des Evangeliums, wir sind in uns nichts wert. Wir sind wirklich irdene Gefäße. Wir sind keine Supermenschen. Wir haben manchmal Probleme. Wir haben Grippe. Vielleicht hat einen Ausschlag. Wir haben manchmal eine Erkältung. Und mit dem Alter werden wir vielleicht auch vergesslich. Oder schaut, wir haben Lesehilfen, Hörhilfen und vieles mehr. Ja? Paulus sagt quasi, was ist denn das für eine verkehrte Vorstellung, dass ein Christ plötzlich jetzt zum Superhelden erwächst, dass ihn das alles nicht betrifft? Die Kraft des Evangeliums ist das Große, nicht die des Botschafters. Ich meine, er sagt sogar noch mehr. Er sagt, wenn das so wäre, wenn das Gefäß so kostbar wäre, dann wäre es so, dass jeder Mensch fragen könnte, wo ist der große Wert des Evangeliums? Oder anders, er könnte sagen, ja, wenn ich dieses nicht habe, nicht dieser Superapostel bin, vielleicht bin ich gar kein rechter Christ, kann ich gar nicht wachsen. Dann würde Gottes Kraft kleiner werden, damit Menschen größer werden. Und das darf nicht sein. Nein, er hat recht, Paulus. Er sagt, wir sind bedrängt, verfolgt und so weiter. Aber immer dann, wenn wir in dieser Situation sind, wissen wir, dass Gott uns hilft. Und wissen wir, dass er es gut mit uns meint. Ich weiß nicht, was dich diese Woche erwartet, wenn du jetzt vorausschaust. Vielleicht sagst du, ah, ich habe so viele Gedanken, ich kann schlecht abschalten. Was du immer wissen darfst, Gott lässt es nie so stark kommen, dass es über deine Kräfte geht. Das hat er verheißen. Er lässt uns nicht über unser Maß versuchen. Ganz egal, in welcher Situation wir sind. Und ich frage auch, vielleicht habt ihr ja das schon auch genügend erlebt, dass ihr in Situationen wart. Paulus beschreibt es ja aus seinem Leben dann später, was er alles erlitten hat um des Evangeliums willen. Vielleicht kennst du Situationen, wo du sagst, es war wirklich schwer, es war in deinen Worten aussichtslos. Aber Gott hat dich an einen Bibelvers erinnert. Dir war klar und dir ist klar geworden, der Herr stellt sich auf meine Seite. Er will von mir Treue sehen. Vielleicht war wirklich jede Hilfe weg. Du sagtest, ich weiß gar nicht, wie ich da weiterkomme. Aber Gott hat nicht erlaubt, dass du als Tongefäß, also als Glocke beschädigt wurdest, sondern nur, dass Ton weggehauen wurde. Paulus geht sogar weiter bei sich. Er redet von Angst, die er hat, von den Angriffen des Satans, die ihn treffen und seine Begleiter, und dass er die Leiden für das Evangelium, für den Herrn an seinem Leib auch hat. Sogar das Sterben, sagt er. Er trägt allezeit das Sterben Jesu an seinem Leib umher. Das ist jetzt die Frage, hat man das Leben Jesu auch an seinem Leib gesehen? Ich denke ja, eben weil er nicht der super große Apostel war, sondern weil er klar gesagt hat, ja, ich bin schwach, aber mit dem Herrn, da bin ich groß, weil der Herr groß ist. Ja? Mit dem Herrn kann ich dadurch. Ich habe bei manchen von euch ja gesehen, die ihr einen Computer habt, da gibt es so einen schönen Aufkleber, oder was heißt schön, aber zumindest den Aufkleber sehe ich öfters. Und da heißt es so Intel Insight. Nun weiß ich, das hat wohl etwas mit diesem sogenannten Prozessor im Rechner zu tun. Und es ist scheinbar auch ein Aufkleber nötig, dass man weiß, ja, also da ist wirklich sowas drinnen. Aber wie schön wäre es, wenn bei den Christen draufkleben könnte Jesus Christus Insight. Vers 13, da sagt Paulus etwas Schönes. Weil wir aber denselben Geist des Glaubens haben, gemäß dem, was geschrieben steht, ich habe geglaubt, darum habe ich geredet, so glauben auch wir und darum reden wir auch. Erst kommt der Glaube, das Vertrauen, dann dürfen wir reden. Natürlich das, was Gott uns gesagt hat in seinem Wort. Und er sagt dann, weil wir wissen, dass der, welcher den Herrn Jesus auferweckt hat, auch uns durch Jesus Christus auferwecken und zusammen mit euch vor sich stellen wird. Denn es geschieht alles um euretwillen, damit die zunehmende Gnade durch die vielen den Dank überfließen lasse zur Ehre Gottes. Der Dichter sagt so in den anderen Worten, wenn die Glock soll auferstehen, muss die Form in Brüche gehen. Ich glaube, das ist auch wichtig, dass Paulus nie diese Perspektive, diesen Blick verloren hat. Ja? Dass er sagt, es gibt ja nach dieser Zeit, nachdem ich hier auf Erden gelebt habe, noch etwas, was viel länger dauert, was meine Zukunft bestimmt, was für mich wichtig sein wird. Bei der Glocke weißt du es ja auch. Entscheidend ist bei der Glocke nicht das Ganze, wie sie hergestellt wird, sondern irgendwann ist die Glocke fertig. Und dann geht der Glockenmeister hin und ich glaube, da ist Spannung im ganzen Gelände. Dann nimmt er Klöppel und Hammer und schlägt das erste Mal gegen diese Glocke. Und da zeigt sich's, ob das Werk gelungen ist. Klingt sie gut? Wunderbar, Gott sei Dank. Preis den Herrn. Wenn sie nicht klingt, kann man sie wegschmeißen oder wird neu einschmelzen. So ist es halt. Ja, der Meister schlägt einmal hin und jeder hört ist der Ton, ist die Glocke gelungen. Das ist die neue Perspektive. Und ich glaube, deswegen kann Paulus auch in Vers 16 so deutlich sagen, darum lassen wir uns nicht entmutigen, sondern wenn auch unser äußerer Mensch zugrunde geht, so wird doch der innere Tag für Tag erneuert. Und er geht sogar noch weiter. Er schreibt, denn unsere Bedrängnis, die schnell vorübergehend und leicht ist, verschafft uns eine ewige und über allen Maßen gewichtige Herrlichkeit, weil wir nicht auf das Sichtbare sehen, sondern auf das Unsichtbare. Denn was sichtbar ist, das ist zeitlich, was aber unsichtbar ist, das ist ewig. Ja, das ist jetzt die große Frage. Können wir dem so zustimmen in Vers 17? Oder sagt nicht einer in Gedanken hier, ja, Paulus, das war aber jetzt etwas leichtfertig. Du sprichst über Anfechtung, Schwierigkeiten, Verfolgung und sagst, die Bedrängnis hier, die ist schnell, vorübergehend und leicht. Paulus, wie kommst du eigentlich dazu? Du selbst hast doch von dir berichtet, was du alles durchgemacht hast. In Kapitel 11, ab Vers 23, könntet ihr dann lesen, was er alles durchgemacht hat. 5-mal hat er 39 Schläge bekommen. Also das heißt, genau gesagt, schreibt er 40, weniger einen. 3-mal mit Ruten geschlagen, 1-mal gesteinigt, 3-mal in Schiffbruch, Tag und Nacht in Seenot, in Gefahr auf Reisen, durch Flüsse, durch Räuber, von seinem Volk, von den Heiden, in Städten, in der Wüste, auf dem Meer, unter falschen Brüdern, Mühe, Beschwerde, Wachen, Hunger, Durst, Fasten, Kälte, Blöße. Und ganz am Schluss sagt er noch, außerdem, was noch täglich auf mich eindringt, die Sorge um alle Gemeinden. Und jetzt, Paulus, hätte ich mal eine Frage an dich. Warum nennst du das vorübergehend und leicht? Warum? Ja, wir müssen da anschauen, was er dem gegenübersetzt. Ich glaube, wenn wir das einfach so geschrieben hätten im Wort Gottes, würden wir auch sagen, das sind doch wirklich große Schwierigkeiten. Ob wir uns da wirklich hintrauen wollen? Ja, aber er hat ja zwei Dinge im Auge. Er sagt auf der einen Seite die Bedrängnis, aber auf der anderen Seite die Herrlichkeit. Oder lass mich es nochmal mit der Glocke sagen. Die strahlende Glocke, die klingt, die schön ist, die geputzt ist. Und auf der anderen Seite vielleicht der Lehmhaufen, der noch über ist. Und Paulus macht quasi einen Vergleich. Er sagt nicht, die Bedrängnis als solche ist von Haus aus leicht. Das weiß er doch selber, das kennt er selber sehr gut. Er sagt, wenn ich vergleiche, hier das eine, die Schwierigkeiten, aber auf der anderen Seite die Herrlichkeit, die Ewigkeit, das, was nicht vergeht, was unsichtbar ist für uns. Und wenn ich es abwäge, dann scheint mir, dass die Bedrängnis verglichen ist mit dem anderen, scheint mir eigentlich leicht und scheint auch schnell vorüberzugehen. Ja, wenn man den Maßstab der Ewigkeit anlegt, ja, dann sind diese Jahre, die wir hier verbringen, wirklich schnell vorbei. Das ist der Punkt. Paulus sagt nicht, dass er uns nicht verstehen könnte, wenn wir in Schwierigkeiten sind. Er selbst weiß es und wir wissen es doch. Und Gott weiß auch, wenn wir in Schwierigkeiten sind und nimmt sich unser an. Aber wenn du es abwägst, wenn du es vergleichst, kommst du auch zu dem gleichen Schluss? Kannst du auch sagen, ja, tatsächlich, im Vergleich von dem einen zu dem anderen, da ist es leicht und geht schnell vorbei. Wir hatten im November ja Bruder Peter Siemens bei uns und er hat uns berichtet von zwei Ländern, wo Christen verfolgt werden. Das eine war Ägypten und das andere war Bhutan. Ich glaube, ihr könnt euch noch gut erinnern. Und da habt ihr auch sicher gehört, wie schwer die Christen es dort haben in der Verfolgung. Was kann die trösten? Ja, vielleicht sehen wir es anders. Wir leben nicht in dieser Verfolgung wie unsere Brüder und Schwestern dort. Aber die müssen durch so schwere Zeiten gehen. Trifft es auch auf die zu, dass sie sagen können, im Vergleich mit dem, was auf mich wartet, im Vergleich mit dieser Herrlichkeit, da ist es trotzdem noch leicht. Ich weiß, in absoluter Weise, wenn wir uns es nur als Menschen sehen würden, würden wir anders reagieren. Aber Paulus hat gelernt von Gott, es zu vergleichen mit dem, was auf uns warten wird. Er formuliert es im Römerbrief so schön. Da heißt es in Römer 8, Vers 18, ich lese bis Vers 19 auch, ich denke, dass die Leiden der jetzigen Zeit nicht ins Gewicht fallen gegenüber der zukünftigen Herrlichkeit, die an uns offenbart werden soll. Denn das sehnsüchtige Harren der Schöpfung wartet auf die Offenbarung der Söhne Gottes. Wie konnte das alles vom Apostel, aber auch seinen Begleitern gelebt und auch überwunden werden? Sicherlich nicht, wenn man es von unten anschaut, von der menschlichen Perspektive, sondern weil sie gelernt hatten, auf Gott zu vertrauen und seinen Blick zu haben. Es geht also in dem Fall um die Perspektive, um die Sicht, die Gott hat. Ich fasse nochmal zusammen. Drei Dinge durften wir mitnehmen, nämlich, dass der Schatz, die Herrlichkeit Gottes in irdenen Gefäßen ist. Das war mein erster Punkt. Dass aber Gott möchte, dass schon heute etwas davon gesehen wird, bekannt wird. Und dazu gebraucht er auch, dass von dem Lehm runtergeschlagen wird. Das ist Gottes Wille, Gottes Weg. Und das Dritte ist eine neue Perspektive, eine neue Sicht der Dinge, die uns Gott gegeben hat. Auch wenn wir in Schwierigkeiten hier sind, in einem tiefen Tal, ist es doch so, dass wir sagen dürfen, das, was auf uns wartet, ist größer, herrlicher, schöner, kostbarer, ich sage es jetzt mal mit meinen Worten, als wir uns das je erträumen können. Ich glaube, keiner hat es gesehen. Ja, wir wissen, dass es so ist, weil Gott es sagt, aber es wird so schön sein, dass wir es in unseren Träumen nicht ausmalen können. Was sagt uns Gottes Wort und dieser Abschnitt? Ich glaube, was wir heute für den Herrn Jesus sind und tun, es wird ewig Bestand haben. Es bewirkt Frucht, ewige Frucht. Und so wie beim Ackermann, denke ich, ist es auch im Geistlichen. Und damit möchte ich schließen. Das, was du aussähst, ist normalerweise doch immer viel weniger, als was du erntest. Also wenn du Getreide säst, ein Korn, dann erwartest du garantiert nicht nur ein Korn als Ernte. Dann könntest du es ja gleich sein lassen. Dann wäre es egal. Die Ernte wird mal größer sein als das Gesäte. Aber ich glaube, so viel größer, dass wir es schwer uns vorstellen können. Und dennoch ist es wahr, weil Gott es sagt. Dem Herrn sei Dank dafür. Amen.